Es war der 21. April 1808. Da wurde in Hamburg in einer Familie mit Namen Wichern das älteste von 8 Kindern geboren. Die Eltern gaben damals dem Jungen den Namen Johann Hinrich. Die Familie Wichern lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen. Und als dann im Jahre 1823 plötzlich auch noch Johanns Vater starb, da war die Familie Wichern sogar von Armut bedroht. Das Erbe, das Johann Hinrich von seinen Eltern mitbekam, das bestand kaum in materiellen Gütern. Aber in einer Erfahrung, die viele Jungen, die damals in der Zeit mit ihm aufwuchsen, nicht machen durften. Die Wicherns waren in ihrer Nachbarschaft bekannt als eine Familie mit einer lebendigen Frömmigkeit. Schon als Jugendlicher war Johann Hinrich davon überzeugt, von dem, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreibt, Kapitel 3, Vers 18. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sondern sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Die Liebe, die Johann Hinrich erfahren hatte, befreite ihn sehr schnell dazu, dass er aufhörte, sich nur um seine eigenen persönlichen materiellen Bedürfnisse zu sorgen, sondern er fing an, mit ganzem Herzen sich für die Not anderer junger Menschen einzusetzen. Junge Leute, die damals zuhauf sich entwurzelt in der Stadt Hamburg herumtrieben. Wer den Namen Johann Hinrich Wichern hört, der denkt vielleicht auch an das Raue Haus in Hamburg. Wichern gilt als einer der Gründer der deutschen Rettungshausbewegung. Zudem betätigte er sich als Gefängnisreformer und nicht zuletzt, wenn man so will, war dies sein größtes Werk, wurde er zum Gründer der inneren Mission der evangelischen Kirche. Johann Hinrich Wichern ist eins von vielen positiven Beispielen, die uns zu der Frage führen, wie wird man solch ein Christ? Was ist nötig, um über unsere eigenen egoistischen Beschäftigungen hinauszuwachsen? Wie werden wir motiviert zu einem liebevollen Dienst für andere Menschen? Was war das Wesentliche der geistlichen Reife, die Johann Hinrich Wichern zu solch einem bedeutenden Dienst bewegte? Ich möchte das fassen mit der Frage, die Bettina uns vorhin schon nannte. Wie kann ich persönlich ein geistlicher Mensch werden? Dieser Predigt liegen heute Morgen im Wesentlichen 2 Bibeltexte zugrunde. Ein Text aus dem 1. Korintherbrief und dann ein Text aus dem Galaterbrief. Zunächst schauen wir uns mal den Textabschnitt aus dem 1. Korintherbrief an, Kapitel 2, die Verse 14 bis Kapitel 3, Vers 3. Dort heißt es: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und er wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte ja nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Das sagt der Apostel Paulus. Die biblischen Begriffe Geist und Fleisch, auch das hat Bettina vorhin schon angedeutet, diese biblischen Begriffe werden den meisten von uns wohl geläufig sein. Aber wir sehen hier, Paulus unterscheidet nicht 2, sondern insgesamt 3 Arten von Menschsein in Bezug auf den Geist Gottes. Da ist zunächst der natürliche Mensch und dann der geistliche Mensch und dann lesen wir noch von dem fleischlichen Menschen. Was meint Paulus genau, wenn er diese Begriffe verwendet? Was kennzeichnet den natürlichen Menschen, den Paulus in Vers 14 nennt? Im Epheserbrief finden wir am Anfang von Kapitel 2 eine ganz präzise Beschreibung dieses natürlichen Menschen. Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es dort: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, und wir taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Was Paulus hier in diesem Text sagt, möchte ich gerne mit einem Schaubild deutlich machen. Das haben wir schon mal gehört. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Der natürliche Mensch, so wie er geboren wird, ist geistlich tot. Er lebt getrennt von Gott. Und weil er von Gott getrennt ist, orientiert er sich in seinem Handeln auch nicht auf Gott hin. Der natürliche Mensch sündigt gewissermaßen aus Gewohnheit. Er kann gar nicht anders. Der natürliche Mensch hat auch eine Seele, und diese Seele umfasst seinen Verstand, seine Gefühle und seinen Willen. Diese drei werden aber nicht vom Geist Gottes, sondern vom Fleisch gesteuert. Wenn die Bibel von Fleisch spricht, dann meint sie nicht Rumpsteak oder Hackbraten. Fleisch, das ist die menschliche Natur nach dem Sündenfall. Gemeint ist der Mensch, der in Opposition zu Gott, seinem Schöpfer, lebt. Der natürliche Mensch hat vielleicht den Eindruck, er kann sein Verhalten frei bestimmen. Aber weil er nicht unter Gottes Leitung steht, deshalb bringt sein Leben automatisch die Taten des Fleisches hervor. Was das genau ist, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Klar hat der natürliche Mensch auch einen Körper, mit dem er manchmal aber ziemlich unverantwortlich umgeht. Ich meine, viele haben sich in ihren Lebensgewohnheiten so eingestellt, als wenn es in ihrem Leben vor allem darum ginge, diese irdische Hülle möglichst schnell abzustreifen. Der Volksmund sagt, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Da ist viel Wahres dran. Gerade den Korinthern war diese Abhängigkeit von Körper und Geist nicht deutlich. Genügend Schlaf, ausreichend Bewegung, eine gesunde Ernährung und Maßhalten in allen Dingen fördern die Gesundheit unseres Körpers. So wie der natürliche Mensch hat auch der geistliche Mensch einen Körper, eine Seele und einen Geist. Was auf den ersten Blick so gleich aussieht, das unterscheidet sich beim näheren Hinsehen allerdings grundlegend. Bei seiner geistlichen Geburt wurde der Geist dieses Menschen wieder mit dem Geist Gottes vereinigt. Wenn ein Mensch dieses geistliche Leben, diese neue Geburt erlebt, dann wird er in Gottes Familie aufgenommen, er erhält Vergebung seiner Schuld und er erkennt seinen Wert, die in seiner neuen Identität als Kind Gottes gründet. Auch die Seele dieses vom Geist Gottes erneuerten Menschen hat eine grundlegende Änderung erfahren. Die Impulse kommen jetzt nicht mehr vom Fleisch, also aus der alten Natur, die gegen Gott rebelliert, sondern sie kommen vom Geist. Der geistliche Mensch trachtet danach, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun. Dieser vom Geist Gottes erneuerte Wille hat wiederum direkte Auswirkungen auf das Denken und auf die Gefühlswelt dieses Menschen. Und, das ist vielleicht der größte Unterschied zum natürlichen Menschen, der geistliche Mensch hat die Freiheit, nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist Gottes zu leben. Und je nachdem, wie dieser geistliche Mensch die kleinen und großen Entscheidungen in seinem Alltag trifft, wird man nun auch die Früchte des Geistes in seinem Leben sehen. Auch dazu gleich noch mehr. Da ist also der natürliche Mensch und der geistliche Mensch. Und dann nennt Paulus in unserem Bibeltext noch eine dritte Kategorie, und das ist der fleischliche Mensch. Der fleischliche Christ, den Paulus in 1. Korinther 3, Vers 1 nennt, ist gewissermaßen eine Mischung aus den ersten zwei Modellen. Der fleischliche Christ ist ein Christ, der durch Jesus Christus geistlich wiedergeboren und von Gott gerechtfertigt wurde. Aber an dieser Stelle endet auch schon die Ähnlichkeit mit dem geistlichen Menschen. Anstatt durch den Geist Gottes geleitet zu werden, lässt sich der fleischliche Christ von den Wünschen seiner alten Natur leiten. Das hat zur Folge, dass sich sein Denken mit fleischlichen Gedanken beschäftigt, seine Gefühle sind negativ besetzt, und obwohl dieser Mensch frei wählen kann, diese Möglichkeit zur freien Wahl unterscheidet ihn nämlich von dem fleischlichen Menschen, obwohl dieser Mensch frei wählen kann, trotzdem verwickelt er sich laufend weiter in sündige Aktivitäten, anstatt sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Von diesem Menschen schreibt Paulus nur ein paar Verse weiter: Sie werden zwar einmal gerettet werden und auch in den Himmel kommen, aber nur so gerade eben. Eine Rettung wie durchs Feuer hindurch. Ich möchte sagen, das sind diejenigen, die oben ankommen mit Brandgeruch in den Klamotten. Eine Belohnung, so wie Jesus sie in 2. Korinther 5 aufzeigt, ist in diesem Falle kaum zu erwarten. Ich möchte dich fragen, geht es dir auch so? Geht es dir auch so, dass du über andere Menschen oft schnell ein Urteil findest? Aber wie sieht es aus mit deiner Selbsteinschätzung? Bis vor 5 Jahren haben wir zu Hause immer nur mit Gas geheizt. Und als wir dann in den Westerwald umzogen, habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben eine Öluhr gesehen. Kennt ihr so ein Ding, Öluhr? Habe ich das hier schon mal gezeigt, dieses Bild? Ich war mir ganz unsicher diese Woche. Öluhr haben wir im Keller hängen. Ich weiß nicht, wenn ihr das habt, wie das bei euch aussieht. Bei uns ist da unten so ein Pinoppel dran, den muss man kräftig ziehen und dann wandert der Zeiger dieser Öluhr nach rechts und er zeigt den momentanen Ölstand an. Ihr seht, auf dieser Uhr 70% sind schon verbraucht, 30% Öl sind noch im Tank. Da kann man noch einiges mit heizen. Gerade in unserem Haus. Der Erbauer hatte damals einen Öltank mit 15.000 Litern eingebaut. Also da ist noch ein bisschen was drin. Aber wenn wir das jetzt mal übertragen und sagen, ein geistlich reifer, ein vom Geist Gottes voll und ganz erfüllter Mensch hat 100%, dann wären doch 30% auf der geistlichen Öluhr eher ein Zustand, der uns Sorgen machen muss. Oder? Wie ist das bei uns? In welcher der 3 Menschentypen, die ich gerade eben vorgestellt habe, erkennen wir uns wieder? Erkenne ich mich im Bereich der natürlichen Menschen? Führe ich das Leben eines geistlichen Menschen? Oder muss ich ehrlich zugeben, dass meine alte Natur bei mir die Oberhand hat? In welcher Haltung lebe ich? Wie bin ich innerlich ausgerichtet? Gibt es vielleicht, so wie beim Öltank, so etwas wie einen Gradmesser, der mir zeigt, wie es um mein eigenes geistliches Leben bestellt ist? Ja, den gibt es tatsächlich. Paulus schreibt den Christen in Galatien eine sehr konkrete Liste von Kriterien auf, anhand derer sie erkennen können, inwieweit sie unter der Herrschaft von Gottes Geist oder unter der Herrschaft ihrer alten Natur stehen. Und damit bin ich jetzt beim 2. Text dieser Predigt, ein Abschnitt aus dem Galaterbrief. Und jetzt wird es ganz konkret. Im Übrigen, sagt der Apostel Paulus, ist doch klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, sagt Paulus, wie ich es auch schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, der wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, was Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, die besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, in Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Die Frucht ist der Beweis. Von diesem Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, sind unglaublich viele Christen frustriert. Und ich frage dich, was empfindest du, wenn du diese Auflistung hier siehst? Entdeckst du bei dir mehr Dinge, mehr Eigenschaften aus dem oberen Teil dieses Textes? Okay, du hast vielleicht nicht mit okkulten Praktiken und Fressgier zu tun. Aber was ist mit Neid? Unreine Fantasien, Streit, Streit, Eifersucht. Und wisst ihr was? Selbst Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, haben oft das Gefühl, meine geistliche Öluhr, die steht ziemlich weit unten. Ich erreiche nicht wirklich die Früchte des Geistes, geschweige denn, dass der Zeiger mal so Richtung 80% oder 90% wandert. Kennst du solche Gedanken? Wie kommen wir da heraus? Wie werden wir zu geistlichen Menschen, zu Leuten, die sich zwar jetzt nicht laufend selbst auf die Schulter klopfen, aber an denen auf jeden Fall andere Menschen sehen, im Leben dieses Menschen hat der Geist Gottes die Oberhand und nicht das Fleisch. Wie werden wir zu einem geistlichen Menschen? Ich meine, es gibt zwei Fallen, die uns regelmäßig daran hindern, dass der geistliche Ölstand in unserem Leben sichtbar nach oben geht. Das ist erstens, ich nenne es mal, Arbeit auf der falschen Baustelle. Und zweitens, die Missachtung der geistlichen Realität. Ich will kurz erklären, was ich damit meine. Wenn mir das nicht klar ist, wer ich in Jesus Christus bin, und wie Gott mich sieht, dann werde ich mich immer weiter abmühen, um auf der Ebene meines Verhaltens Erfolge zu erzielen. Aber bei jedem Misserfolg, den ich bei einem neuen Fehlverhalten erlebe, sehe ich mich darin bestätigt, dass der Zeiger meiner geistlichen Öluhr irgendwo in der unteren Hälfte herumschwimmt. Und die zweite Falle, die geistliches Wachstum in unserem Leben behindert, ist, dass wir entweder nicht darüber Bescheid wissen oder es einfach auch nicht ernst nehmen, dass wir als Christen in einem geistlichen Kampf stehen. Liebe Gemeinde, Menschen, die Jesus ernsthaft nachfolgen, werden bekämpft. Manche denken, dass dieser Kampf nur irgendwo auf dem Missionsfeld stattfindet oder wenn die Gemeinde vor Ort mal eine Evangelisation durchführt, aber das ist ein Irrtum. Der Teufel pfeift auf den Sonntag. Für ihn gibt es keinen Ruhetag. Paulus muss die Gemeinde in Ephesus richtig wachrütteln. Er sagt ihnen, Leute, merkt ihr denn nicht? Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir haben es zu tun mit den Mächten und Gewalten der Finsternis, die über diese Erde herrschen. Wir haben zu kämpfen gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir müssen uns also darauf einstellen, der Teufel und seine Dämonen wenden täglich sehr viel Energie dafür auf, um uns zu schwächen und den Zeiger unserer geistlichen Öluhr nach unten zu drücken. Wenn der Teufel es in deinen Gedanken schafft, den Eindruck deiner eigenen Sündhaftigkeit übermächtig werden zu lassen, dann war er sehr erfolgreich bei dir. Geistlich zu wachsen, das bedeutet, in einem geistlichen Kampf zu stehen. Aber das ist kein Angriffskampf, in dem es darum geht, den Gegner von vornherein kampfunfähig zu machen. Das Neue Testament lehrt uns, nicht der Angriff führt zum Erfolg. Wenn wir zu einem geistlichen Menschen werden wollen, dann werden wir keinen Erfolg haben, wenn wir uns nur selbst ordentlich bemühen und gegen die Impulse unseres Fleisches ankämpfen. Auf diesem verlorenen Posten kämpfen all diejenigen Christen, die meinen, durch das Aufstellen von Regeln den Pegel der geistlichen Öluhr nach oben zu holen. Ein Christ trinkt nicht, ein Christ raucht nicht, ein Christ geht nicht in die Disco, ein Christ spielt nicht Karten, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ich sage nicht, dass diese Dinge alle gut sind, aber durch Gesetzlosigkeit konnte Unmoral noch durch Gesetzlichkeit, nicht durch Gesetzlosigkeit, durch Gesetzlichkeit konnte Unmoral noch nie eingedämmt werden. Im Römerbrief erinnert Paulus daran, dass das Gesetz die Leidenschaften, die es verbietet, sogar erst wachruft. Genauso wenig werden wir Erfolg haben, wenn wir uns zum Beispiel ins Kloster flüchten, weil wir meinen, wir seien dort vor den Gefahren für unser geistliches Leben geschützt. Wenn wir so denken, dann unterschätzen wir die Möglichkeiten des Teufels gewaltig. Also weder Selbstkasteiung und Kampf gegen das eigene Fleisch, noch die Flucht vor schädlichen Einflüssen führen zum Sieg. Der Schlüssel zum Erfolg ist der Rat von Paulus in unserem Galatertext, Vers 16. Dort sagt Paulus, wandelt im Geist, das heißt, lasst den Geist euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr, und zwar automatisch, nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Hierin liegt die Lösung. Erkennen wir den Unterschied? Zu einem geisterfüllten Christen zu werden, ist tatsächlich keine Geheimwissenschaft. Das Wort Gottes lehrt uns, wie wir zu einem geisterfüllten Menschen werden. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn zwei Pferde oder zwei Ochsen mit einem Joch verbunden sind, dann stehen sie mit diesem Joch nicht im Stall rum. Sobald sie das Joch auf der Schulter haben, sind sie auch schon unterwegs. Geistliches Leben, das hat mit Bewegung zu tun. Es heißt schließlich auch Wandel im Geist und nicht Sitzen im Geist oder gar Schlafen im Geist. Wenn wir passiv werden und darauf warten, dass Gott alles tut, dann wird sich in unserem Leben nichts bewegen. Auf der anderen Seite ist geistliches Leben auch nicht überaktiv. Wir werden nicht geistlicher dadurch, dass wir härter für Gott arbeiten. Es heißt schließlich auch Wandeln im Geist. Und nicht rennen im Geist. Unmoral mag vielleicht nicht dein Problem sein. Aber wenn du zu den Christen gehörst, die dauernd beschäftigt sind, zu den Christen, die nicht wirklich zur Ruhe kommen, dann hat der Teufel bei dir definitiv einen Fuß in der Tür und dein geistliches Leben ist in Gefahr. Am Schluss dieser Predigt möchte ich dir gerne einen handfesten Gedanken, vielleicht ein Rezept an die Hand geben, mit dem du ab heute den geistlichen Ölstand in deinem Leben anheben kannst. Zunächst empfehle ich dir, lies die Bibeltexte dieser Predigt noch einmal. 1. Korinther 2, Galater 5 und auch Matthäus 11. So beschäftigt, wie du sein magst, so groß oder klein deine Lust dazu ist, reserviere dir jeden Tag mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde, um in Ruhe Gottes Wort zu lesen und es zu dir sprechen zu lassen. Und tue das nicht als christliche Pflichterfüllung, sondern in der schlichten Erwartung und der Bitte an Gott, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann bitte Jesus darum, dass er dir hilft, seinen Willen zu tun und seinem Wort gehorsam zu sein. Bleibe auch tagsüber immer wieder mit Jesus im Gespräch. Beziehe ihn ganz konkret ein in deine praktische Arbeit, in deine Gedanken und Pläne, in deine Begegnungen, die du mit deinen Mitmenschen hast. Und nicht zuletzt, suche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Allein geht man ein und der Glaube verkümmert. Dieses Joch ist leicht. Auf diesem Wege wirst du geistlich wachsen. Auf diesem Wege wirst du dich nicht in eigener Anstrengung erschöpfen, sondern täglich und stündlich neue Kraft aus der Gemeinschaft mit Jesus empfangen. Gott segne dich darin. Amen.